Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Du lebst noch. Ich bin beruhigt.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der Aggregatzustand ist gerade so ein bisschen zwischen lebendig und tot.
Ah ja, okay. Naja. Ja, ja, wenn ich nicht wüsste, dass du gerade in der totalen Ausnahmesituation lebst, bis ihr endlich aus eurem Gästezimmer wieder in eine eigene Wohnung ziehen könnt, würde ich denken, wir leben uns gerade auseinander.
Ja, genau. Die langjährige Podcast- und Musikerfreundschaft kommt zu einem Ende. Nee, es tut mir leid, dass gerade so ein Chaos ist, aber naja, wir müssen halt gerade auch so immer quasi auf Abruf sein für die unterschiedlichsten Gewerke, und das ist natürlich jetzt auch, wie du dir sicherlich denken kannst, ja auch gar nicht so vereinbar mit meinen Arbeitszeiten. Also wann kannst du denn bei solchen Leuten anrufen und wann rufen die dann zurück? Um 14.30 Uhr. Weißt du? So,
ja.
So, das heißt, da hast du dann immer noch einen Tag Delay und dann musst du springen irgendwie. Und dadurch, dass wir noch nicht da wohnen, wo es gemacht wird, genau, ist das ja logistisch durchaus auch anspruchsvoll. Egal.
Ja, hochkomplex kann ich mir vorstellen. Zumal die ja alle teilweise dann für den Dezember gebucht waren oder so, wo das ja eigentlich passieren sollte.
Also ursprünglich sollte die Wohnung sogar zum 1.11. bezugsfertig sein.
Ja.
Ne? Was haben wir heute? Ich guck mal gerade hier auf den Tacho. Oh, 7. Februar.
Ja, aber du, umso mehr freust du dich dann wieder immer im Bett, was länger ist als 1,60 Meter Schlafcouch.
Ja, ich sag mal so, ich werde sicherlich im Laufe der nächsten 2 bis 3 Tage wohl mal wieder dem Team Wärmepflaster beitreten müssen. Es wird nämlich, also langsam wird es wirklich unbequem. Genau, naja. Und bei dir so, alle wieder krank, alles wie immer, oder?
Ja, sagen wir mal so, diese ganze Virenschleuderei geht hier an uns auch nicht spurlos vorbei, aber ja, der normale Wahnsinn, und ansonsten alles super, jobmäßig läuft alles schön. Bin heute Morgen aufgestanden, habe mich sehr schön über eine neue Google-Rezension gefreut für Andy's Basecamp. Das Einzige, was mich da immer nervt, ich müsste da schon weit, weiß ich nicht, wahrscheinlich so 88 5-Sterne-Rezensionen, aber da verschwinden immer welche, weil dieses blöde Google-Ding irgendwie immer denkt, bei so manchen Sachen, das wäre fake. Das rafft dann halt nicht, dass das durchaus sein kann, dass da ein Schüler oder eine Schülerin mit einem slowakischen oder einem schwedischen Google-Account eine schöne Rezension für Andy's Basecamp hinterlässt. Die denken dann, das ist fake, und löschen die wieder raus nach einer Zeit, und dann schrumpft das immer so vor sich hin wieder, und das ist ein bisschen nervig, aber gut. Will man machen, sind ja genug.
So, wollte ich gerade sagen. Bist doch da auf einem soliden Level unterwegs. Ich habe es tatsächlich noch nicht gehabt, dass mir Rezensionen gelöscht wurden, trotz, muss man ja sagen, mittlerweile auch Internationalität. Genau, aber ich weiß, ich glaube, der Robert war ein guter Kumpel von mir, der Videodude meines Vertrauens, der hatte da auch mal ein Thema mit, und der konnte sich da aber irgendwie an Support wenden und das dann klären, und dann ist das wieder freigeschaltet worden. War aber relativ aufwendig, aber
ich habe da einmal gesucht nach dem Kontaktformular oder was auch immer, und das werden die schön verstecken. Aber was anderes, wir hatten ja letztens die schöne Nirvana-Folge, hast du ein bisschen was vom Fire 8 gesehen?
Nee, also nur Fotos. Also es gab ja einen kleinen Nirvana-Gig irgendwie, ne? Das Einzige, was ich tatsächlich gesehen habe, war, also ich habe auch einen Auszug von den Chili Peppers gesehen. Und dann habe ich aber vor allem, genau, Flea nur in Unterhose, glaube ich, ne?
Flea in seiner 80er Unterbuchse, unglaublich,
ey. Ja. Und dann war ja ein paar Tage später irgendwie Grammy-Verleihung oder so. Ja. Und das ist der Clip, der mir häufiger ausgespielt wurde, weil Anthony Kiedis und Chad Smith tatsächlich da eine Laudatio gehalten haben und in so einem Duett Under the Bridge gesungen haben. Das ist sehr herzallerliebst. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schicke ich es dir nachher.
Nee, habe ich noch nicht gesehen. Nee.
Ja, ist witzig.
Aber ich habe tatsächlich in das Fire 8 reingeguckt. Einige sehr coole Sachen. Chili Peppers, natürlich super. Dann dieser Nirvana-Gig mit drei verschiedenen Sängerin und noch mit Violet, genau, also genau, mit seiner Tochter, ne?
Ja.
Und das war jetzt, weil ich ja gerade das Hörbuch durch hatte von ihm, halt auch so cool, weil da war ja diese auch, wie heißt sie, Joan Jett?
Joan Jett, Isle of Rock'n'Roll.
Ja, ja, genau. Ja. Diese, das ist ja so lustig, wie er in dem Hörbuch oder in dem Buch beschreibt, wie er die Barbie von ihr kauft quasi. Ja. Es gibt ja eine Joan Jett Barbie und genau, die Rock'n'Roll-Dame. Und dann habe ich so gedacht, okay, da hat man mal wieder ein Gesicht vor Augen endlich.
Ja, ja, das war diese Szene mit, ihr habt jetzt anderthalb Stunden Zeit, euch ein Spielzeug auszusuchen, ne?
Genau, genau. Ja. Genau, ja.
Ja, alle Väter und Mütter nicken jetzt zustimmend zu, ne? Und es muss, und da war, glaube ich, noch die Regel war, es muss in den Koffer packen. Und dann gab es noch die Diskussion, glaube ich, ob es in den bestehenden Koffer oder in einen weiteren Koffer passen muss.
In einen eventuell
ne?
neu anzuschaffenden Koffer, genau.
Genau.
Ja. Ach so, ja. Ja, und was ich auch wieder krass fand dann aber noch beim Fire 8 Sting, hatte halt mit dem Dominik und seinem Drummer, die haben halt ein Trio gespielt.
Ja.
Und also das ist halt einfach Professionalität irgendwie pur und dann spielt er auf dem Bass halt so halb noch Gitarrenspuren mit und diese ja Flamenco-Gitarrentechnik, die da in der rechten Hand mehr oder weniger teilweise macht und tierisch so und einfach so abgebrüht.
Sting finde ich super. Ich habe letztens ein Live-Video gesehen vom aktuellen Line-Up und ich mache mich vielleicht jetzt auch mal bei ein paar Leuten unbeliebt. Ich finde den aktuellen Drummer total langweilig.
Ja, deswegen, ich wusste jetzt auch gar nicht den Namen, habe auch nicht nachgeguckt. So, das war halt, also Dominik und er irgendwie, ne, ich meine, die sind natürlich auch schon ewig so ein Team, ne? Und dann, was ist das Ding 3.0 oder wie heißt denn die Besetzung?
Ja, genau. 3.0 heißt jetzt die Besetzung, weil halt Trio und so. Und dann hatte ich mir irgendwie so ein Live-Konzert, ich habe so E-Mails beantwortet, nebenher lief so das Live-Konzert zwischen reinguckt und ich dachte so, okay, das ist wahrscheinlich, das ist jetzt dann von Sting so die künstlerische Entscheidung. Der hat jetzt mal ein paar Dekaden eher sehr auffällige Drummer dabei gehabt. Und vielleicht ist das jetzt sein Wunsch nach Ruhe und Ordnung. Ich weiß nicht. Also ich fand's ziemlich, ziemlich, ziemlich langweilig. Und ich bin jetzt so wirklich kein drum-nerdiger Musikkonsument oder so. Ich kann total, also ich stehe ja auch total auf Drummer, die einfach spielen, aber da, also das war mir alles viel zu glatt und viel zu, ja, uninteressant. Aber hey, so ist es nun mal. Geschmäcker sind unterschiedlich.
Mir fällt gerade, ich habe diese Woche doch von dir gehört. Ich habe irgendwann ein Newsletter bekommen. Ich habe ja mich irgendwann mal, als du den neu aufgesetzt hast, das ganze Ding mich da testweise eingetragen unter dem Namen Josh Fries.
Hallo Josh Fries.
Dann kriege ich jetzt ab und zu mal so E-Mails und da steht halt, hallo Josh Fries, melde dich zum Drummer Summer an.
Ja.
Genau.
Stimmt. Gehört. Gut, dass du sagst, es gibt noch einen freien Platz, ihr Lieben.
Oh, soll ich den nehmen? Warte, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich kriege die Basic Skills nicht hin bis zum Sommer.
Ah, wenn du dich anstrengst. Genau, dazu muss man sagen jetzt nicht, dass ich noch irgendwelche Hass-E-Mails kriege. Wir nehmen jetzt am Freitag auf und die Folge geht in 2 Tagen online. Also vielleicht ist das dann schon nicht mehr der Fall. Genau.
Vielleicht schlägt ja ein Patreon zu, die kriegen ja ab nachher oder morgen spätestens die Videofolge, genau.
Ja, genau. Und ansonsten könnte es aber noch sein, dass ein Platz frei ist und wenn du Lust hast, vom, ich glaube, 28.07. bis zum 30.07. 3 Tage lang ganz, ganz viel Schlagzeug spielen, neuen Input bekommen, Austausch unter Gleichgesinnten, der ganze Spaß. Wir packen mal den Link hier in die Shownotes rein, da stehen alle Infos, dann würde ich mich total freuen. Okay.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Hauptsache Grooved, dem Podcast für tieftönende und krawallmachende Menschen an Bass und Schlagzeug und andere.
Ja. Und andere Minderheiten.
Genau.
Finde ich mal ganz wichtig.
Und wir haben für diese Woche in unsere große Ideensammlung geguckt und da sind zum Beispiel auch Studiolegenden, diverse Rubriken etc. Und wir sind irgendwie bei den Porcaro-Brüdern gelandet, die wir hier natürlich schon mal gefeatured haben als Bestandteile von Toto, die aber ja auch außerhalb von Toto ein bisschen was gemacht haben und genau.
Ein bisschen.
Ein bisschen was in Anführungszeichen, so irgendwelche Nachwuchskünstler wie Michael Jackson, wie heißt der?
Ja, ich weiß auch nicht. Genau. Ja, die Rede ist natürlich von Mike und Jeff Porcaro. Steve Porcaro klammern wir heute ein bisschen aus, weil wir halt ja ein Bassist und ein Drummer sind. Aber Steve Porcaro, auch ja Toto-Band-Mitglied, ja. So und auch beteiligt an sehr, sehr vielen Pop-Songs der 80er, also End 70er, 80er Jahre, hat auch eine relativ lange Creditliste, viel Studioarbeit gemacht, aber wir konzentrieren uns natürlich auf, ja, auf die Rhythmusgruppe und wahrscheinlich auf eine der delikatesten Rhythmusgruppen jemals. Soweit lehne ich mich direkt mal aus dem Fenster.
Genau, und der Bruder an den Tasten ist natürlich auch Gründungsmitglied von Toto, genau wie Jeff. Und Mike ist ja erst später dazu gestoßen, als David Hungate wieder genau. quasi in seine Heimat gezogen ist und ausgestiegen ist bei Toto im Prinzip. Ja. Und ja, genau, warum die auch nicht direkt von Anfang an zu dritt waren, hat halt damit zu tun, dass die beiden älteren Brüder schon aus dem College raus waren und dann direkt auf Tour gegangen sind und ja, gejobbt haben, einfach Studioarbeit gemacht haben. Das gab's ja damals noch. Und David Hungate hat denen quasi, glaube ich, den ersten größeren Job besorgt und die sind dann auch so als Rhythm Section, Bass, Schlagzeug, Keys, ja, relativ viel gebucht worden zusammen und so und haben dann ja auch diese Boss Gags Geschichten gemacht aus den Aufnahmen, wo ja dann auch quasi die Plattenfirma irgendwann gesagt hat, mach doch da eine Band draus aus der Studioband jetzt hier quasi, wo Toto draus geworden ist. Von daher war das nur natürlich, dass da halt am Anfang der David dabei war und Mike quasi erst eingestiegen ist, ja, später, so, weil das war jetzt gar keine Entscheidung gegen Mike, sondern hat sich einfach dadurch ergeben, dass die beiden älteren Brüder halt schon ein Jahr oder so früher aus dem Haus waren und Mike aber auch direkt nach der Uni dann mit weiß ich nicht wem auf Tour war sofort und sowas. Ne, wenn man das immer liest, denkt man so, boah, krass, das sind echt andere Zeiten, so, ne? Also ich kenne jetzt bei uns nicht so viele, die das Jahr nach der Uni direkt irgendwelche Riesentourneen gespielt haben oder so.
Waren natürlich andere Zeiten und natürlich muss man bei den Porcaros sagen, ist direkt meine erste Notiz in den Shownotes in den Podcast-Notizen, die stammen natürlich auch aus einer Mucker-Familie, ne? Also genau. Der Papa ist ja auch professioneller Drummer und Percussionist und auch gar nicht so unbekannt. Dann sind die natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die sind halt in L.A. So, da wo es halt auch passiert ist, das muss man ja auch dazu sagen. Und wenn du dann schon in einen professionellen Musikerhaushalt geboren wirst, dann, also dass dann der Apfel jetzt auch nicht so weit vom Stamm fällt.
Und Mama war ja auch Musikerin, die Eltern haben sich ja quasi an der Musikhochschule kennengelernt, ne? Ich glaube, die war Flötistin. Und eigentlich haben ja auch alle drei Söhne Schlagzeug gespielt und ich habe ein Interview mit Mike gesehen, wo er sagt, also ich bin ja eigentlich nur Bassist geworden, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, mich mit den anderen beiden immer ums Schlagzeug zu kloppen.
Ja, genau. So, und auch auch ein interessanter Fakt, wenn ich das noch richtig habe, also ich erzähle jetzt so ein bisschen aus Erinnerung und die speist sich aus tatsächlich mein erster Schlagzeuglehrer, der war ultra, ja ich sag mal Jeff Porcaro, Jeff Porcaro Ultra, so. Und das kann man total sein. Dementsprechend war ich das eine Zeit lang auch. Und wenn ich das so richtig so, also das ist so ein bisschen Erinnerung, dann gelesene Interviews, geguckte alte Interviews, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Jeff hat auch erstmal Kunst studiert tatsächlich. Und eigentlich auch ein bisschen lieber gemalt als Schlagzeug gespielt. So, das, aber das ist so ein bisschen, ja, da vermengen sich so ein bisschen meine Erinnerungen und auch die Quellen. Und aufgrund meiner, wir haben ja jetzt schon die Aufnahme um einen Tag verschoben, weil meine Woche so desaströs war, dass ich
nicht, saß quasi schon am Rechner, ich war schon hot.
Ja, ich hatte schon Hörbeispiele rausgesucht, aber ich wollte nochmal so ein bisschen Backstory checken, weil ich halt selber ein ultra krasser Porcaro-Fan bin. Und also Jeff Porcaro ist in der, also mindestens Top 5 der großartigsten Studio-Drummer of all time, so wenn nicht in der Top 3 und dem wollte ich dementsprechend noch ein bisschen gerecht werden so und nicht da so ganz sozusagen unvorbereitet hier in die Erfolge schlittern, ne?
Und das ist ja abartig, wenn man sich da die Diskografien aufruft, wie viele Alben die in einem Jahr aufgenommen haben, so, ne? Das ist der totale Wahnsinn und dann waren die aber noch auf Tour auch und so, ne? Und die Zeiten sind vorbei, wobei ich dann auch als ich nach Hörbeispielen gesucht habe, also ich sag mal, Mike, da sind jetzt nicht so die Michael Jacksons und irgendwas dabei, halt schon bekannte Leute, aber jetzt auch teilweise nicht die Knaller Songs oder Alben, ne? Immer super Handwerk. Aber dann so, als ich mich dann so durch die 80er, gegen Ende der 80er gearbeitet habe, da habe ich auch nochmal so den Bezug zur Nirvana-Folge gesehen, wo ich gedacht habe, so okay, kein Wunder, dass Nirvana das alles weggepustet hat und dass der ganze Kram von heute auf morgen aussah wie Musik für alte Menschen und das halt von MTV fallen gelassen wurde wie eine heiße Kartoffel und dann im Nachgang eben auch von den Plattenfirmen so.
Aber das ist ja auch etwas, was mir jetzt gerade in diesem Moment, wo wir jetzt leben, wir haben heute den, was ist, 7. Februar 2025, was mir total Hoffnung macht, dass wir vielleicht in 3 bis 6 Jahren eine große Renaissance der handgemachten Musik wiederbekommen werden, bis in die Mainstream-Charts rein, weil das war ja Ende der 80er, war ja alles so clean, sauber, perfekt, choreografiert, durchproduziert, also es war einfach, ne, so feinstes Destillat und irgendwann, es ist ja mit allen Trends so, Geschichte wiederholt sich in und das gilt für alle Bereiche des Zusammenlebens. Ich hoffe, bei einem können wir eine große Ausnahme machen, aber das wollen wir hier nicht weiter thematisieren. Aber ich denke, dass wir jetzt wieder wirklich auf der absoluten Spitze gerade der Bewegung sind, was in Anführungsstrichen perfekt und dann vor allem auch bedarfsgerechte Popularmusik angeht. Und meine feste These ist, wenn es die Mode der 80er schon wieder geschafft hat, zurückzukommen, dann schafft es auch mal wieder gitarrenorientiert oder sagen wir mal zumindest mit echten Musikinstrumenten gespielte und komponierte Musik. Es wird wiederkommen.
Ich habe da was in dem Podcast gehört, wo ich weiß, dass du den auch hörst, wo davon gesprochen wurde, dass dass Tonstudios tatsächlich wieder besser gebucht sind, wo wieder echtes Schlagzeug aufgenommen wird, obwohl man sie einfach auch programmieren könnte und das gibt doch zumindest Hoffnung.
Auf jeden Fall, ich habe das auch gehört.
Ja.
Ich habe das auch gehört.
Komm, wir gehen mal rein. Also für mich und für alle anderen ist von meiner Seite heute bei den Hörbeispielen gibt's wieder so Special Mixes, wo Bass und Schlagzeug im Vordergrund stehen und ja, vielleicht, ich denke mal, in zu großen Teilen Songs, die ihr jetzt nicht irgendwie sofort erkennt oder vielleicht sogar schon mal gehört habt. Und ich würde mal sehr früh anfangen, nämlich 1977. Ich habe öfter gelesen, dass als Mike Porcaro Toto beigetreten ist für David Hungate, dass er mehr eine funkige Note mit reingebracht hat. Und wenn man sich anguckt, viele frühe Aufnahmen, die er so gemacht hat, ja, das Funkige kommt durchaus durch. Man hat ja auch bei Rosanna ist ja auch dieser Zwischenteil mit diesen kurzen Slap-Gewittern und so, ne? Also das kommt auch bei Toto ja durchaus mal durch. Such doch mal Till You Take My Love. Das ist von 1977. Sagt dir Harvey Mason was?
Ja, auf jeden Fall, klar.
Genau, war ja auch Drummer, ne?
Ja.
Genau, und genau, das ist vom Harvey Mason Album Funk in a Mason Jar und Till You Make cool. Take My Love und er spielt, also Mason spielt auch Drums, genau, das ist jetzt Mike alleine.
Das hätte mich jetzt wundert, wenn Harvey Mason das nicht spielt. Okay, bitte nicht sterben, Andi, ich drück mal auf Play.
Dass die Disco-Ära noch so ein bisschen drin.
Ja, total, total. Ich musste direkt auch so ein bisschen an den Toto-Song denken. Und zwar, also vom Gutes. Ich dachte direkt an Georgie Porgy.
Genau.
Ja,
Pocket.
Ja, ja. Ja. Ja, genau. gut, macht eine Schülerin übt den gerade von mir, weil die kennst du doch, die Gisa mit der Funk und Soul Band, die haben nämlich mal so ein Cover von dem Song entdeckt, so ein bisschen noch ein bisschen funkiger, der Song ist schon verdammt funky, aber so ein bisschen, ich sag mal, zeitgenössischer interpretiert, was so die Sounds angeht. Boah, ist das ein cooles Stück, da ist aber auch richtig was drin.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber ich spoff ab, es tut mir leid. Genau, also Harvey Mason kenne ich natürlich. Als du gerade Harvey Mason gesagt hast, dachte ich direkt an die Tama Omnitune Werbeanzeige. Weil da war
da
er.
Bin ich raus.
Genau, da war Harvey Mason einer von denen, genau, die da ja, sozusagen Pate waren für dieses Tuning-System, wo du quasi beide Fälle nur mit einer Schraube gleichzeitig stimmst mit so einem Mechanismus. Mhm. Genau, okay, ja, soll ich mal einen nachlegen? Beim Jeff ist es genau andersrum. Also der hat bestimmt auch viel unbekanntes Zeug gemacht. Ich ratter mal die obligatorische Liste so ein bisschen zumindest runter. Also neben Toto hat er gespielt mit oder für, also, und das heißt bei Jeff Porcaro, bis auf wenige Ausnahmen, vor allem im Studio, George Benson, Nick Kershaw, Tommy Bolin, Larry Carlton, Eric Carmen, Eric Clapton, Joe Cocker, Christopher Cross, Andrew Gold, Miles Davis, Dire Straits, Donald Fagen, Stan Getz, David Gilmour, James Newton, Howard, El Giro, Elton John, Leo Slayer, Greg Lake, Ricky Lee Jones, Paul McCartney und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Liste dauert noch ein bisschen an.
Das bei Mike auch. Der hat halt von, ich sag mal, von Ricky Martin bis Cher, dann hat er auch ganz viele so Soundtracks gemacht, irgendwie Dragon Ball Musik und was weiß ich.
Geil. Ja, Dragon total Ball viel. Ist cool. Also ich habe Mike Porcaro leider ja nie mehr selber live, also physisch live gesehen, weil der ist ja ganz schlimm erkrankt an, ist das ALS? Diese Nervenkrankheit.
Er hatte auf, ja, ich glaube so irgendwie sowas, ja.
Ja, und da ist er sehr kurzfristig, weil der so einen Krankheitsschub bekam, ja. Ist ja Leland Sklar sehr kurzfristig, also ich glaube 2 Tage vor Tourstart reingesprungen da. Das war diese Falling in Between Tour. Ich habe aber sein Spiel live durch die Live at Amsterdam. Das ist so eine sehr, wie ich finde, sehr legendäre Toto Live DVD. Dann natürlich schon mit seinem Philips am Drums. Und da war Mike Porcaro, und diese, ich glaube, diese DVD, die habe ich geguckt, bis sie kaputt war. Also bis sie sich nicht mehr abspielen ließ. Und der hat halt so, immer wenn ich das so wie ich das dann wahrgenommen habe, Simon Phillips ist ja eher ein Busy Player und der hat das immer so geerdet, aber trotzdem, wenn du dann auf den zweiten Blick quasi hingehört hast, was für eine dämliche Formulierung an dieser Stelle, so hat der natürlich trotzdem ultra krasses Zeug stellenweise da auch gespielt, vor allem in den Parts, da ist Toto ja sehr bekannt für, dass sie auch die Hits irgendwie mal komplett durch den Fleischwolf drehen und ganz anders interpretieren und so, ne, und große Soli- und Jam-Parts einbauen. Meine Herren, also der hat neben dem, was man ihm zuschreibt, so als sehr, ich sag mal, musikalischen, vielseitigen Bassisten, der hat auch technisch echt krasses Zeug da phasenweise gemacht bei den Live-Geschichten. Und also so, ich sag mal, so, ja, kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Ich werde so Markus Miller-Style, aber halt immer mit dieser Körperhaltung. Der hat auch immer ein Hemd getragen beim Spiel, ne? Also immer so ein ganz, ich würde so ein Hemd nicht tragen, so ein Hemd halt. Und der sah halt immer so relaxed aus. Und dann, wenn die Soli-Parts kommen, dann machen seine Hände Sachen. Da dachte ich mir immer so, what? Wie kann das in dem gleichen Körper so passieren? Im Grunde genommen wie bei Leland Sklar ja auch. Ne? So würde ich meinen.
Genau, Bassisten tanzen ja auch eher innerlich. Also von daher.
Die meisten.
So. Ja, also er hat definitiv so Sachen, dass es immer schön funky wird, dass er so kleine Slide-Geschichten drin hat, was auch ich, was auch immer, Slap-Geschichten zwischendurch. Ne? Ich habe noch mal was Frühes von ihm. Können wir mal zwei Sachen hören von Mike. Von einem Michael McDonald-Album von 1982. Mhm. Das erste wäre That's Why. Und da spielt übrigens Jeff auch Schlagzeug.
Okay. Here we go. Boah, das ist auch einfach. Das ist einfach der Groove aus dieser Zeit. So 16 Hertz, das ist zum Beispiel ein Stilmittel, für das Jeff Porcaro sehr bekannt war, auch in hohen Geschwindigkeiten noch so eine einhändige 16 Hertz zu spielen. Stichwort Africa zum Beispiel, ne? So 94 BPM. Das Pendant wäre dann wahrscheinlich Downstroke Practice auf dem Bass. so dieses Ding, ne?
Also und ja, ist einfach total in the pocket, ne? Also vom Feeling super relaxed, auch wenn das irgendwie 16. Synkopen sind, was weiß ich, und dann slidet der Mic da immer so gefühlvoll rang in so einzelne Töne rein. Das macht's halt total. Ich habe die beiden nochmal auf dem gleichen Album, No Such Luck heißt die Nummer. Und da kommt, glaube ich, auch nochmal ein bisschen die Disco-Ära durch, auch 82 noch.
Ja. Und ganz, ganz vieles davon ist auch ganz sicher ohne Klick gespielt. Das muss man immer noch dazu sagen, auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag. Ne? das ist ja schon, die Porcaros allesamt hatten ja einige Attribute, aber es macht ja auch Sinn, wenn alle drei Schlagzeug gespielt haben, dann weiß man auch, warum bei Toto irgendwie die Klaviere trotzdem auch alleine schon funktionieren und du denkst, what? Wie kann man denn bitte so ein funky Klavier spielen, dass du denkst, da muss gar kein Drumset mehr so dazu. Also das ist auch, ich habe Toto ein paar Mal live gesehen. Hast du Toto auch schon live gesehen? Nee. Verrückt. Und das, hast du zufällig diese Netflix-Doku gesehen? Hired Gun heißt die.
Weiß das ich gar nicht, aber muss ich sofort auf die Liste setzen.
Ja, da brauchst du einen kleinen Trick, weil wir die in Europa nicht mehr gucken dürfen, wegen irgendwelcher, ne? Aber mit einem VPN ist das, glaube ich, wohl möglich. Ah. Genau, und da sprechen so die Session-Legenden, also alle Session-Dudes, und da sind natürlich unter anderem auch die, also Luke Heather, Steve Porcaro, ich glaube Mike Porcaro kommt auch kurz vor, alle diese Session-Nerds. Steve Luke Heather hat auch noch, mach mal einen kleinen Schwenk, Steve Luke Heather hat auch noch eine Wettschuld einzulösen, also falls er jetzt irgendwie nächste Woche nackt über den Hollywood Boulevard rennt, dann geht das vielleicht auf unser Podcast zurück. Ihr hört einen Song, den ihr alle kennt, nur kurz. Jeff Porcaro am Schlagzeug, Steve Lukather am Bass und an der Rhythmusgitarre. Und ja, Steve Lukather ist mit den Worten zu zitieren: Wenn der Song Hit wird, dann eben renne ich nackt über den Hollywood Boulevard und ihr dürft mich irgendwie mit rohen Eiern bewerfen, sagt er in dieser Hired Gun Doku. Das ist der Hit, der es nicht geworden ist. Also in dem Moment geht dann Warnhinweis raus, Parent Advisory. So, aber Spaß beiseite. Also Jeff Porcaro hat unter anderem auf dem Thriller-Album einige Tracks beigesteuert. Unter anderem auch den Titeltrack, das ist auch Jeff Porcaro. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Stops your heart. You try to scream, but dare I take the sound before you make it? And you start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed. You hear. Das ist die lange Version aus dem, Video natürlich. Also Beat It und Thriller waren das jetzt. Aber da hast du ja auch einiges an Spielerfahrungen gesammelt. Du warst doch, recht lange mit so einer Michael Jackson Tribute Show
unterwegs, ist einfach, ne? Super Mucke, gerade wenn man da mit den vielleicht mit den Jackson 5, wir haben dann die Background-Sängerinnen auch immer gefeatured mit so einem Jackson 5 Medley, wo die dann gesungen haben, und cool. Und gerade die alten Sachen finde ich auch einfach tierisch.
Ja.
Und ich wollte noch einen kleinen Disclaimer machen, und zwar, ich habe wirklich mir Mühe gegeben, aber wenn jetzt einer beweisen kann, einen der Tracks, die ich ja abfeuere, hat doch jemand anders gespielt, das waren halt wilde Zeiten, da sind auf den meisten Alben immer 5 Bassisten drauf, so, und ich glaube, manchmal steht auch gar nicht dabei, wer was gespielt hat, ne, und ich habe gedacht so, komm, ChatGPT, sag mir mal hier, welche Alben haben die Porcaro-Brüder zusammen eingespielt, und dann hatte mir das 5 Alben ausgespuckt und die ersten 3, da war irgendwie kein einziger Track, wo Mike gespielt hat, als ich das dann nochmal vernünftig nachgeguckt habe, das war alles Will Lee und Louis Johnson, wo ich so gedacht habe, ey, KI, hallo? Geht's noch?
Ja,
also,
ja,
schwierige Recherche teilweise, aber ich glaube jetzt, die Quellen, die ich jetzt habe, die sind alle verlässlich.
Ja, ja. Tja, spannend. Ich möchte hier eigentlich, wollte ich noch ein Zitat loswerden von einem anderen ganz okayen Drummer. Jeff Porcaro war nämlich sehr eng befreundet mit Vinnie Colaiuta und der ist aus dem Interview zu zitieren mit nochmal, Vinnie Colaiuta, für die 3 Leute, die noch nicht mitbekommen haben, dass das quasi der Papst in Person ist. If I only could play with such a feel like Jeff did. So. Dazu muss man sagen, Jeff Porcaro war kein technisch krasser Drummer oder so, ne? Also jetzt keiner, der irgendwie so choppy gespielt hätte. Aber wenn der angefangen hat zu spielen, war das halt wie Pizza mit Doppelkäse überbacken. Also das ist, der hat halt einfach die Ultra, also wirklich immer wenn er gespielt hat, hat er einfach Ultra Pocket und Ultra Sound gehabt.
Wie alt ist der nur geworden? Ende 30?
Ja, der ist sehr jung verstorben. Ich glaube 1991 oder 1992. Irgendwie sowas, ja. Ist ganz jung verstorben. Ja.
Ja. Ja. Traurig.
Ja, auf jeden Fall. So müssen wir jetzt nicht ganz so stark hier ausschlachten, aber es war eine Kombination aus Herz-Kreislauf-Schwächung durch Substanzen und so irgendwie sowas. Jeff hat auch wie ein Schlot geraucht, also wie ein Schlot. Also es gibt auch Lehrvideos, was so ja üblich war in den 70ern, genauso wie unser Bundeskanzler. Irgendwie bei, wie heißt denn noch die Talkrunde? Maischberger. Irgendwie mit einer Kippe bei Maischberger sitzt. Aber jetzt nicht irgendwie in den 80ern, sondern da war schon lange, hier, wie heißt der, Helmut Schmidt?
Ja.
2004, 2005 oder so mit Zigarette im Fernsehen irgendwie.
Ich weiß noch früher, wenn ich immer am Wochenende bei Oma und Opa geschlafen habe und dann hat Opa immer sonntags mittags kam immer Presseclub und du hast immer im Bild im Fernseher hast immer gedacht, es brennt in der Wohnung, weil der Fernsehen so verraucht war, so wenn die da debattiert haben, das weiß ich noch als Kind. Ja. Ich hatte schon gesagt, dass Mike so von der funkigen Kante herkam und der war natürlich wie fast jeder Bassist auf diesem Planeten auch ein Verehrer von James Jamerson und dem Motown Soul Kram und hat auch ein paar soulige Sachen gemacht, zum Beispiel 1980 auf einem Aretha Franklin Album gespielt, zum Beispiel den Song Love Me Forever und da ist auch Jeff wieder mit dabei am Schlagzeug, da sind sie wieder als brüderliches Gespann.
Love Me Forever. Ja, wo ich gerade bei Pocket war, ne? Also, Es ist einfach, ist schon der Wahnsinn. Ich habe noch einen ganz interessanten Artikel gefunden zum Thema Steely Dan. Es gibt so ein, jetzt weiß ich glaube, das Album heißt auch Gaucho. Und der genauso, also der Titeltrack, das ist auch Jeff Porcaro on Drums. Und in dem Interview ist Jeff Porcaro damit zu zitieren, dass die beiden, also Donald Fagen und, wie heißt der andere? Dass sie ihn auf jeden Fall an den Rande des absoluten Wahnsinns gebracht haben. Aber das haben einige Drummer bei dem Album wohl so gesagt.
Das haben wir ja auch in der Steely Dan Folge gesagt, dass die beiden halt die Studiomusiker wie eine Zitrone ausgepresst haben.
Also Steve Gadd hatte auch irgendwann keinen Bock mehr und das war wohl gemerkt, nachdem er schon auf dem Album zuvor, muss es gewesen sein, glaube ich, mal sowas wie Asia gespielt hat. Ne? Okay, hier kommt Gaucho und etwas eher, wo
Ich habe eine Stelle rausgesucht, wo er ein bisschen busier spielt, als das, als man das sonst von ihm kennt. Ach, fantastisch. So schön, so delikate Ghost Notes da drin in diesem Part und trotzdem nicht störend. Jetzt muss man dazu sagen, sowas war früher durchaus ja auch erlaubt und gewünscht. Gerade zitierte Bandchef sozusagen oder ja, wie sagt man das denn? Ja, egal.
Hier ist auch einer, der, ich habe mal gerade gegoogelt hier, wenn das stimmt, was ich hier lese, ist der andere Bandchef, Walter Becker, hier am Bass zu hören. Der hat ja auch Bass gespielt auf den ein oder anderen Platten.
Also die das waren wohl solche Hardliner, die haben dann auch mal so eine Aufnahme angehalten und gesagt, stopp, du hast da gerade in Takt 37 eine Ghost Note gespielt, die hat das im letzten Take nicht. Ich möchte das bitte so wie im letzten Take. So was bei einer Ghost Note, ne? Dann denkst du so, ne? Also Jeff ist definitiv einer von den absoluten Session-Playern gewesen. Also gibt's auch von Toto-Songs gibt's stellenweise super interessante Stories. Afrika, ne? Was meinst du? Afrika ist am Stück so gespielt, wie wir es kennen, von allen, also alle, ne, im Studio gleichzeitig. Schätz mal, der wievielte Take das war?
Ich habe ein Interview mit Mike gehört, wo er sagt, sie haben immer versucht, nie mehr als 3 Takes zu machen und er hätte sich manchmal gewünscht, sie hätten danach noch ein bisschen repariert oder so, aber sie waren halt immer eher, Frank Sinatra-Style so, wir machen eine Aufnahme und dann muss es das sein, so, ne?
Mhm. Ja, keine Ahnung. Außer bei Afrika. Gab es, also auch da, Achtung, das kann sein, dass das jetzt so eine Urban Legend Halbwahrheit ist. Wie hat Andi gerade gesagt, waren ja auch wilde Zeiten und so. Aber ich meine mal im Interview gelesen zu haben, dass es der 17. Take war. Und tatsächlich, sie alle sich da durchaus einig waren, weil sie hatten immer so einen Sound im Ohr, wie das Feel von dem Groove sein soll. Mhm. Und da haben sie dann Toto untypisch viel mehr Takes gemacht, als das eigentlich ist.
Das wird es bestimmt auch gegeben haben.
Ja, aber war wohl sehr untypisch. Ja.
Was ich interessant finde, ist einfach auch diese Bandbreite der Studioproduktion, die wir gespielt haben, von bis. Ne? Ich habe mal eine Sache, da verrate ich mal gar nicht, was es ist. Mach mal den Song Creatures of the Night an. Das ist jetzt nur Mike am Bass zu hören. Mhm.
Da muss ich auf jeden Fall auch an unsere Toto-Folge denken und an den Begriff Adult Pop. Auch Toto haben ja durchaus Songs, ich sag mal, wo einem die Augen wehtun, wenn man hört, ne? Also so, die können auch ganz anders.
Kiss. Also das war jetzt Kiss.
Witzig. Also Punkt, witzig. Apropos Toto, ich mach mal was von Toto, oder?
Ja, da habe ich. Ich dachte, wir machen ja außerhalb von Toto, aber ist.
Aber ich dachte mir, ich bringe das mal auf die Agenda und um euch alle zu verwirren, Toto spielen kein Queen-Song und der heißt trotzdem Don't Stop Me Now. Und Andi, wer spielt da die Trompete?
Kein Plan.
Miles Davis.
Echt? Ja. Es war so obvious, dass ich dachte, nee, aber ja, das kann ich.
Doch.
Ja, krass. Ja, und dann so ruhige Sachen. Also ich habe von Mike auch viel so Studioarbeit gefunden, wo der Balladen spielt. Die sind jetzt hier, um die vorzuspielen, nicht so super spannend, weil nicht so viel passiert. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich so im Studio Ballade immer total schwer finde. So, ne? Also es passiert nicht viel und das muss aber irgendwie ein sehr großes Gewicht beim Feel haben und so, dass halt keine, ich sag mal, manchmal kann man sich ja so über Notenmenge ein bisschen verstecken. Es passiert halt einfach die ganze Zeit was, ne? Aber da, das ist schon, also wenn es so schwebend ist und so, ne, und das so, dann kommt es ja auf jede Note total an, die du spielst, wenn du nur sehr wenige spielst. Und das ist schon auch hohe Schule, finde ich immer, und echt schwierig.
Auf jeden Fall. Da hätte ich jetzt einen. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass da ein paar tote Musiker dabei waren, aber es war nicht Jeff. Aber mein Paradebeispiel dafür wäre die Whitney Houston-Ballade. I Will Always Love You. Das ist alles ohne Klick gespielt und live im Studio.
Mir hat irgendjemand mal gesagt, mit dem ich eine Ballade spielen musste, der sagte, hier, du musst das so fühlen, so, du bist so ein Wasserläufer und du läufst so auf der Oberflächenspannung des Wassers und musst permanent aufpassen, dass du quasi nicht zu feste auftrittst, damit du nicht einsinkst quasi so und die geht die Wasseroberfläche weg und platsch bist du weg so, ne? Also man muss halt sehr vorsichtig laufen und das fand ich ein ganz schönes Bild damals.
Auf jeden Fall.
Ich habe auch eine ruhige, achso, du wolltest jetzt was machen noch, ne?
Nee, mach du.
Ah, okay. Ich habe noch eine ruhige, schnulzige Sache, die auch ein Hit war, die man, glaube ich, noch immer aus dem Radio Airplay kennt, wo Mike und Jeff auch wieder zusammen dabei sind, von 83, Christopher Cross, All Right.
All right now.
Fast.
Ach, die Nummer. Also wenn ich diesen Song, habe ich genau zwei Assoziationen und das kann sein, dass dieser Song an sich bei beiden Assoziationen eigentlich konkret gar nicht da ist, aber der Sound dieses Songs, und das ist einmal sonntags morgens Bud Spencer Filme gucken in meiner Kindheit, ja, das ist genau der Sound, und natürlich auch die Jüngeren, also ungefähr die gleich alten wie ich, GTA Vice City spielen, das ist auch dieser Sound, so ohne jetzt zu wissen, ob jetzt All Right irgendwie in einem dieser beiden Szenarien mal tatsächlich als konkretes Stück vorgekommen ist, aber ich dachte sofort gerade irgendwie an so einen Bud Spencer-Film. Witzig.
Ja, das ist schon ein bisschen cheesy, aber auch, wenn er so melodisch wird im Bass und sowas, ne, das ist alles trotzdem richtig gutes Handwerk, so, ne?
Klar.
Also,
klar.
Und auch beim Schlagzeug.
Ja, selbstredend. So, pass auf, ich hätte noch einen Toto-Song, aber ich habe auch noch zwei andere. Wie machen wir es?
Ich habe auch noch drei, dann mach doch mal.
Mach ich mal. Komm, dann machen wir erstmal nicht Toto. Ja, ihr habt natürlich gerade Joe Cocker mit Civilized Man gehört und einfach, jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, aus welchem Jahr das ist, aber trotzdem schön zu hören, dieser Parts, wo die Hi-Hat alleine steht, da hört ihr Dynamik, da hört ihr einen Akzent auf dem Puls, und wenn das Gitarrensolo kommt, geht das Ridebacken und spielt einen Bell-Sound, und ja, so war Popmusik auch mal. Und es ist immer wieder, wenn man so zurückgeht in die Zeit, irgendwie stellt man fest, wow, ich glaube, wir sind beide relativ unverdächtig zu sagen, früher war alles besser. Also ich für meinen Teil kann sagen, stimmt überhaupt nicht, sehe ich gar nicht so. Aber so dieses, so eine gewisse musikalische, etwas breitere Diversifizierung im Sound, würde ich sagen, würde ich den 80ern schon anheften, im Verhältnis zu jetzt Status Quo. Ne? Genau.
Ja, Komm, ich mach dich mal glücklich und ja, spiel doch mal was vom 1995er Simon Phillips Album Symbiosis, nämlich You Restless Angel. Da hat Mike nämlich den Bass beigesteuert.
Ah, oh Gott. Kannst du da mal bitte einmal nicken, wo die Eins ist?
Nee.
Ja, okay, das hättest du gar nicht sagen müssen, dass das Simon Phillips ist. Obwohl du den Bass so nach vorne gemischt hast, ist es natürlich so, dass man das so mit dem ersten Snare-Sound hört. Weil es gibt halt keinen Drummer, der so einen Drum-Sound hat, außer ihm. Und das ist wie, da bist du wieder in der Abteilung. Ich habe von Simon Phillips so zwei Solo-CDs, glaube ich, auch bei mir im Regal rumfliegen. Und das ist ja Mucke, damit kannst du mich so unfassbar jagen. Das ist also so, wenn Drummer Fusion-Platten machen, ne? Gott sei Dank war jetzt dieser Gitarrensound so ganz weit hinten. Ne? Wenn ich das schon wieder höre, was sie da machen, das ist wirklich, das ist für mich, aber das ist Geschmack, ne? Und das ist mein persönlich akustisches Pendant zu Rosenkohl. Also da kriege ich einen Würgereflex, wenn ich sowas höre. Aber hey, so ist es. Aber natürlich klasse gespielt und ja, und cool. Also ich mag's total. Ich mag's total. Wo ich gerade schon diese GTA-Analogie hatte. Ich war mal bei einem Simon Phillips Protocol-Konzert in der Messe. Ach, Messe, Quatsch, Zeche, Bochum. Protocol 2 oder so. Und der Bassist, der jetzt auch schon lange dabei ist, der sieht wirklich 1:1 aus wie so ein GTA-Charakter aus. Ich glaube aus GTA 5. Also ich war zusammen mit einem Bandkollegen da, der auch GTA gezockt hat. Wie Vince sieht der aus, der Bassist, weil der auch wirklich das gleiche Karohemd trägt wie Vince und den gleichen Bart hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es Absicht ist, aber sieht wirklich genau aus wie dieser Charakter aus dem Videogame. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist natürlich war ja über weite Strecken sogar 4/4. Das ist bei Simon Phillips eher seltener der Fall auf den Soloplatten. Genau.
Oh Mann. Ich habe ja gerade nebenbei eine WhatsApp von Ralle gekriegt.
Oha.
Und drin steht, heute noch nicht alt gefühlt. Es gibt jetzt die Bravo Hits Volume 127. Also es ist so ein GIF, ne? Und ich kann mich noch erinnern, ich habe damals die Bravo Hits 3 gekauft.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Und 127.
Ich habe jetzt so ein der Kreis schließt sich Moment. Soll ich mal von Sünden berichten unter dem, was ich gerade noch gesagt habe? So früher war wirklich nicht alles besser. Es gab ja nicht nur die Bravo Hits, sondern es gab quasi dann nochmal von der Bravo Hits destilliert, möchte man meinen, die Bravo Hits in der Schlümpfenversion. Also die gleiche CD mit den gleichen Tracks, nur dass man die Vocals quasi so auf Mickey Mouse Sound gedreht hat und die Beats schneller darunter gedreht hat. Und ich erinnere mich an meinen 6. Geburtstag, da war der Schlumpfen Cowboy Joe, alias Cutten Eye Joe war das Ding, was glaube ich beim Topfschlagen einfach das war der Song, der dann die ganze Zeit lief. Also
boah, so hat jeder schnell irgendwas Seite. Musikalisches machen. Komm, ich habe noch einen Song, den alle zumindest als Song kennen, wenn auch nicht in der Version, und das ist Lee Ritenour hat Mike auch was eingespielt und das ist eine Version von Isn't She Lovely, einfach um nochmal die Bandbreite zu zeigen, um die Schlümpfe loszuwerden. Boah.
Danke. Sind das auch beide Brüder oder ist es nur Mike Porcaro?
Ich glaube, das ist nur Mike und ich glaube, das ist auch, ich bin ja bei den anderen Sachen jetzt so ein bisschen jahresmäßig vorgegangen. Ich glaube, das ist eine relativ frühe Aufnahme, hat einen starken Live-Charakter und so, ne?
Ich mach mal etwas, was einfach natürlich da reingehört. Ich habe natürlich zwei Hörbeispiele von Rosanna. Das sind natürlich beide Gebrüder. Los geht's. Wo wir gerade im Shuffle-Thema sind. We'll be right back. kennt es. Und dann technisch noch ein ganzes Stück komplexer, möchte ich meinen, der Refrain. Also auch vom Bass, glaube ich, viel komplexer. Ja, und man kommt nicht dran vorbei. Es ist einfach ein
Meisterwerk. Ja, es ist großartig. Und ich habe gerade diese Woche noch mit einem Schüler, weil der das für seine Coverband braucht, haben wir nochmal durch die isolierte Bassspur gehört. Und klar, der Teil mit dem gedeckete Gaggen und geslappt und so, das hat so seine technischen Herausforderungen. Aber auch der ganze Anfang ist halt, also dass jede Note ist so kontrolliert, auch im Bass, weil das ist ja so ein Dreierverschieber, sag ich mal, der da in der Bassfigur drinsteckt, ja, und das ist immer abwechselnd, lang kurz, also immer ba, bap, ba, bap, ba, ba, bap. Und also da ist über alles, also das ist nichts Zufall, ne? Also wir haben ja auch in hier unserem Bass in Drums Weekend immer schon über die Bestandteile, was macht eigentlich einen guten Groove ausgesprochen, und das sind ja so viele kleine Themen, die alle immer irgendwie da sind, und da ist aber nichts nur irgendwie da, das ist alles bewusst da, das, oder zumindest automatisiert. Ja,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eine Gedankennotiz für uns beide, das sollten wir auf jeden Fall im nächsten Bass and Drums Weekend mal wieder mit reinnehmen, weil es ein super Beispiel ist für lang kurz und wie unterschiedlich dieser Groove klingt, gerade in der Rhythmusgruppe, wenn man diese, in Anführungsstrichen, Feinheiten, wenn man das nicht macht. Also ich finde, ich durfte Rosanna schon ein paar Mal spielen auf der Bühne und freue mich da jedes Mal total. Also ich liebe Halftime-Shuffle, ich liebe Shuffle viel im Allgemeinen, und das Ding ist halt einfach, das ist ein Kunstwerk. Credits und Grüße gehen raus an John Bonham und Bernard Pretty Birdie. Da hat er im Grunde genommen laut eigener Aussage, könnt ihr auf YouTube sehen, das verlinken wir euch mal hier in den Shownotes. Da bricht der Jeff das so ein bisschen runter, wo die Inspiration herkam. Es ist eine Kombination aus Fool in the Rain und ich glaube Babylon ist das von Steely Dan und Bernard Purdy. Da kommt es eigentlich her. Und das hat er dann sozusagen so verheiratet. Und ja, also ich merke das immer, wenn ich mit einem Bassisten spiele, der da auch Liebe und Arbeit reingesteckt hat, dann ist das in der Strophe immer richtig cool. Und dann gibt es auch immer mal Bassisten, die da eher so ein bisschen drüber huschen, die Noten schon zum richtigen Zeitpunkt spielen und so, aber wo das nicht so ausgecheckt ist. Und da merkst du dann, okay, die haben auf jeden Fall mehr Arbeit in die Licks im Refrain reingesteckt, sozusagen. Aber gerade in der Strophe, finde ich, macht das so einen Riesenunterschied. Ne? Also, ja, und für alle Drummer, die jetzt gerade zuhören, darf ich das mal einmal aussprechen, das ist auch offiziell schwer. Also das ist gar nicht so leicht, das Ding zu spielen, und vor allem so, dass das auch dann so klingt. Und das ist halt, wie kannst du in einem Song sozusagen kondensieren, was macht ein wirklich Weltklasse-Drummer aus? Das wäre ein Beispiel. Ja. Ich habe noch ein Hörbeispiel vom guten Jeff. Genau. Und das ist einer meiner Lieblingssongs von Bruce Springsteen. Und ich wusste gar nicht, dass es Jeff Porcaro war. Und das habe ich jetzt im Zuge dieser Recherche herausgefunden. Da dachte ich, ach witzig, das ist einer meiner Lieblingssongs von Bruce Springsteen. Hier kommt Human Touch. Und so weiter und so fort. Genau, und da gibt es noch, das würde ich ganz, 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 ganz sicher, im Zuge der Recherche, also gestern Abend, heute Morgen noch so ein bisschen, bin ich auf so ein Ding gestoßen, wo Bruce Springsteen im Rahmen dieses des Albums, wo das drauf war, muss wohl 90 gewesen sein, circa, also Jeff Porcaro war offensichtlich noch am Leben, soll er Jeff Porcaro $1 Million geboten haben, um ihn bei der anstehenden Tour am Schlagzeug zu begleiten, weil der Boss so über dermaßen inspiriert und angetan war, wie anders die ganze Band klingt, weil sie einen anderen Drummer haben. Ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe das dann eingegeben, nochmal bei Google, so Bruce Springsteen, Jeff Porcaro, Tour, 1 Million. Und da gab es dann doch sehr viele Artikel dazu. Keine Ahnung, was da war. Ich war nicht im Raum, als über die Gage verhandelt wurde. Was natürlich, also 1990 irgendwie $1 Million ist jetzt auch nicht nix so. Ne? Aber er soll abgelehnt haben, weil er lieber mit seiner eigenen Band spielt. Toto.
Ja, die haben... Ja. Also die waren natürlich lange im Business und hatten ihre feste Hörerschaft und so, aber ich habe auch ein Interview mit Mike gehört, wo dann sagt, ja, aber irgendwann die Plattenfirmen verballern das Geld, was sie mit dir verdienen, um immer die nächsten jungen Acts und so an den Start zu kriegen und du bist doch wieder am Struggeln und es ist jetzt nicht so, dass du quasi nichts mehr machen müsstest und irgendwas. Das scheint dann auch so ein Ding zu sein, aber natürlich hatten die, glaube ich, irgendwann so ihre Schäfchen im Trockenen und so, aber
nicht so richtig. Da gab es nicht zuletzt, also ist noch gar nicht so lange her, auch da, das ist wieder nur so eine Schlagzeile gewesen, aber da gab es wohl vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder so einen richtig fetten Rechtsstreit, was die Rechte am Toto-Songmaterial und so weiter anging. Also so ganz leger geklärt scheint da gar nichts zu sein. Vor ein paar Wochen habe ich erst wieder was gelesen, aber wir sprechen ja hier heute eigentlich gar nicht über Toto, sondern eben über Mike und Jeff Porcaro. Deswegen brauchen wir das jetzt hier auch gar nicht weiter ausrollen, zumal ich da zumindest von meiner Seite nicht perfekt informiert bin. Aber Toto haben ja dann immer sehr viel live gespielt und das spricht ja schon sehr dafür, dass das auch so sein musste, weil es da rechtemäßig wohl so ein bisschen.
Ja, die waren ja auch bei Sony, ne? Wenn du bei so einem großen Player bist, dann da verdient immer die Plattenfirma am meisten, ne? Und der Plattenboss quasi.
Ja,
ne?
Okay. Cool.
Aber egal.
Also du zuerst.
Ja, ich habe nur noch einen Rausschmeißer, da habe ich nochmal einen Song, ich glaube, der ist von 99, also quasi Spätwerk von Mike und rundet das nochmal ab, welche Bandbreite wir da haben. Da gibt's nämlich von dem Supernatural-Album von Santana die Nummer Primavera, wo Mike Bass gespielt hat.
Ja, dann ab dafür.
Wenn ich richtig recherchiert habe.
Ja, das macht doch Freude zu hören. Da kann der Sommer doch kommen.
Ja, könnte er jetzt mal.
Es wäre okay. Ich wäre bereit. Ja, ich hoffe, wir konnten euch heute so einen kleinen Einblick geben. Also für die zwei Leute, die noch nicht wissen, wer die zwei vorgestellten Persönlichkeiten sind. Genau, haben wir hier hoffentlich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können. Da lohnt sich auf jeden Fall mal eine Stippvisite. Und ja, also wenn es eine Folge gibt, wo unser Motto greift, dann heute. Und ich würde sagen, in diesem Sinne,
Hauptsache grooved.